Wenn das Gebäude sich mit dem Netz unterhalten kann, dann bist du in der Lage, auch die Netze anders zu fahren. Vielleicht muss man auch wieder mal so ein bisschen zurückschauen. Wie hat man denn vor 30, 40, 50 Jahren bestimmte Themen gelöst? Und die mit den modernen Möglichkeiten, die wir heute haben, einfach mal überlegen, ob das nicht über den Lebenszyklus gesehen eine gute Sache ist, das so zu tun. Wenn du das praktisch mitdenkst, dann hast du ein Riesenpotenzial, in den nächsten 5 bis 10 Jahren Gebäude aufzurüsten, dadurch Energie einzusparen und am Ende in der Gesamtkostenbetrachtung sogar kosteneffizienter zu sein, als wenn du es nicht gemacht hättest. Und deswegen finde ich es gut, dass wir klare Regulatoriken in Deutschland eigentlich da haben, dass wir eine klare Idee haben, wie sowas funktionieren kann und dass wir sehr viele heute auch schon in Deutschland haben, die handeln. Die also nicht warten, sondern praktisch schon auch in die Umsetzung gehen. Das heißt, Energieberatung, so wie wir es vor 30 Jahren mal angefangen haben, ist eine super Idee. Sie sinnvoll in Bereichen zu fördern, ist auch eine super Idee. Wenn es mal Dinge gibt, die sich von alleine rechnen, brauche ich es nicht fördern. Da die Förderung bitte wegnehmen. Planen, bauen und betreiben in der digitalen Art und Weise, das stärker in den Vordergrund zu kriegen, das ist eigentlich so ein Leitthema von uns.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Talk, dem Podcast von Immobilienmanager. Mein Name ist André Eberhardt, ich bin Chefredakteur des Immobilienmanagers und heute habe ich die große Ehre, mit Markus Hettich zu sprechen. Er ist Vice President Building Business Dach bei Schneider Electric und heute mein Gast. Markus ist seit über 35 Jahren in der Technikbranche unterwegs, hat international gearbeitet und bringt eine Menge Erfahrung mit, von China über Ungarn bis Frankfurt. Mit ihm spreche ich darüber, was ein Gebäude heute wirklich smart macht, welche Rolle Digitalisierung und Energieeffizienz in der Immobilienwirtschaft spielen und wie Technik helfen kann, Klimaziele auch tatsächlich zu erreichen. Außerdem gibt es ein paar persönliche Einblicke von Hochhäusern als Sammelleidenschaft bis hin zu seinen größten Projektherausforderungen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Lieber Markus, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, danke André, dass du mich eingeladen hast.
Ja, herzlich gern. Und wie immer fange ich mit ganz einfachen 3 Fragen an. Eher Sommer oder eher Winterurlaub?
Eher Sommer.
Wem sage ich das? Du bist gerade kurz vor deinem Urlaub, von daher hättest du nichts anderes sagen dürfen.
So, und im Winter laufen gehen im Sinne von irgendwo ein paar Touren machen, ist nicht so mein Ding. Im Sommer ein bisschen Sonne, ja, in Bergen, das macht immer Spaß.
Bücher haptisch lesen oder lieber digital?
Beides. Fachbücher eher haptisch und Krimis und andere Sachen lieber auf dem E-Reader.
Okay, weil du Fachbücher quasi immer hin und her blättern musst. Und wie war das nochmal? Oder woran liegt sowas?
Ja, einmal ist die grafische Darstellung in Fachbüchern meistens in Papierform immer noch besser. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, so Bleistiftkommentare auf dem E-Reader ist nicht so passend. Ja, weil das mache ich dann doch lieber auf ein Stück Papier.
Ja, glaube ich. Und die letzte Frage, dann geht es auch schon ein bisschen in Immobilien. Moderner Neubau oder lieber der Altbau mit Charme?
Also ich bin eher das Modell Altbau mit Charme. Das heißt also eher Gründerstil Villa verwahrlost und modernisieren als neuzeitliche Villa irgendwo neu bauen. Oder also generell, Altbau hat irgendwo, gerade wenn er so richtig alt ist, ganz anderen Flair. Ja, also jetzt nicht Altbau im Sinne von 1960er Nachkriegsbau, quadratisch praktisch gut. Aber wenn du so in die 1880er bis 1940er gehst, Anfänge vom Bauhaus, da gibt es sehr schöne Sachen.
Die richtig alten Geschichten quasi. Das heißt.
Ja, genau.
Okay, das habt ihr in Frankfurt auch. Da kommen wir nämlich gleich zu. Markus, du bist seit über 35 Jahren jetzt in der Technikbranche aktiv, sagen wir mal. Was war dein persönlicher Antrieb überhaupt, diesen Weg einzuschlagen?
Das hat mich eigentlich schon in der Schule fasziniert, das Thema Naturwissenschaften. Und auch dieses angefangen mit Lego-Spielen und Fischertechnik und was hin und her stöpseln. Und so bin ich dann eigentlich auch familiär in die Schiene reingekommen. Mein Vater hat sein ganzes Leben lang gebaut. Und irgendwie habe ich den Spaß dran gefunden und da bin ich auch nie wieder weggekommen von.
Du warst beruflich auch international sehr viel unterwegs. Unter anderem in China, Polen und Ungarn habe ich gelesen. Wie haben diese Erfahrungen deine Perspektive auf Technik und Innovation geprägt? Ich meine, es sind ja sehr unterschiedliche Länder.
Unterschiedliche Länder, unterschiedliche Herangehensweisen, aber auch Gemeinsamkeiten. Und was ich da gelernt habe, es gibt immer mehr als zwei Möglichkeiten, um ein gutes oder sehr gutes Ergebnis zu erreichen.
Okay.
Und das Thema Improvisieren, das Thema auch mal Dinge neu zu denken, ist vielleicht in manchen Kulturen etwas ausgeprägter als bei uns. Und das war schon interessant zu sehen in den verschiedenen Ländern, wie an bestimmte Themen rangegangen wird.
Damit schließt sich die Anschlussfrage an. Heißt das, du findest, wir improvisieren zu wenig in Deutschland oder sind zu festgefahren in Strukturen und Mustern?
Ja, manchmal zu festgefahren, manchmal nicht mehr experimentierfreudig. Das ist und auch mal das Bestehende in Frage zu stellen. Und zwar, wie ich zur Lösung komme. Nicht die Lösung, also nicht das Finishline-Bild, das muss ein Gebäude sein, was funktioniert. Wie komme ich da hin? Und ich denke, da gibt es ganz interessante Sachen von den Bauarten, Bauformen, Materialmix, Planungsherangehensweisen. Da gibt es vieles, was gemeinsam ist. Es gibt aber auch Unterschiede, die du da sehen kannst, die auch klimatisch teilweise bedingt sind, auch sehr spannend. Also wenn du mal überlegst, wie zum Beispiel in Italien klimatisch gebaut wird, und bei uns wird es ja auch immer wärmer. Also wie machen wir vorbeugenden Wärmeschutz eigentlich mal anders, indem ich vielleicht den Baukörper von vornherein anders denke und da über den Tellerrand zu schauen, was so in der Welt an Standardideen schon da sind und die vielleicht so adaptieren auf uns in Deutschland ist vielleicht auch keine verkehrte Herangehensweise.
Glaubst du auch, es liegt ein bisschen daran, dass wir in Deutschland immer nach der einen Lösung suchen und gerade mit den Problemen, die wir vor uns haben, gibt es gar nicht die eine Lösung, sondern wahrscheinlich ganz viele Herangehensweisen, auch mit eurer Technik?
Also ich denke, die eine Lösung zu finden, musst du ja anders definieren. Was möchte ich als Nutzen am Ende von ne, bleiben wir beim Gebäude, von einem Gebäude haben? Und dann dieses Nutzenversprechen, was das Gebäude bringen soll, darüber mal nachzudenken, ob die Herangehensweise, wie ich es immer mache, 0815, die richtige ist, um am Ende wirklich diesen Nutzen zu erzeugen, der in der Benutzung oder in der Nutzungsdauer des Gebäudes dann erbracht wird. Klassiker ist, du hast in den 40er, 50ern hast du ganz anders mit Versorgungsschächten gedacht als heute. Ne? Heute werden die eher vergessen, als dass sie geplant werden. Vielleicht muss man auch wieder mal so ein bisschen zurückschauen. Wie hat man denn vor 30, 40, 50 Jahren bestimmte Themen gelöst? Und die mit den modernen Möglichkeiten, die wir heute haben, einfach mal überlegen, ob das nicht über den Lebenszyklus gesehen eine gute Sache ist, es so zu tun.
Nach vielen Stationen bist du jetzt wieder in Frankfurt, deiner Heimat, muss man ja sagen, gelandet. Was verbindest du mit der Region und wie siehst du die Entwicklung in Frankfurt?
Ja, Frankfurt ist eine spannende Stadt, allein schon dadurch, dass du eigentlich ja nur 700.000, 800.000 Einwohner hast, aber mehr als 1,2, 1,3 Millionen Arbeitsplätze. Und somit hast du eigentlich, ja, ich will nicht sagen, ein globales Dorf mit vielen Nationalitäten, die da rein und raus pendeln. Also das Spannende sind die Verkehrskonzepte, rechtzeitig drüber nachzudenken. Das hat in Frankfurt ganz gut funktioniert. Aber auch, wie verdichte ich Fläche? Wie mache ich Quartiersentwicklungen anders? Es gibt Beispiele in Frankfurt, wo Bürostadt in den 70ern geplant, da konnten bis vor ein paar Jahren wurde um 18 Uhr der Bürgersteig hochgeklappt, weil die Leute sind nach Hause gefahren und dann hattest du eine Gesamtinfrastruktur mit Straßenbahn, mit allem drum und dran, aber da war kein Mensch. So, und jetzt wieder das Thema Wohnen und Arbeiten näher zusammenzubringen. Diese Themen anders zu denken, Nahverkehrsinfrastruktur halt 24 Stunden am Tag nutzen zu können, sinnvoll. Das sind Themen, die kannst du in Frankfurt gut sehen, wie sie in den letzten Jahren gelebt werden und wie du auch mit Bauordnungen Veränderungen gemacht hast. Und ist spannend auch für die Zukunft zu betrachten, weil das Thema ländlicher und städtischer Raum sind ja Trends, die ganz klar da sind, weg vom Land, rein in die Stadt und wie gestalte ich Städte da noch lebenswert? Ja, mit viel, wie schaffe ich Grünvolumen, wie schaffe ich das Thema verkehrsberuhigte Bereiche, Fahrrad, wie implementiere ich das Fahrrad in die Stadt? Und Frankfurt ist ja jetzt gerade gewählt worden als Deutschlands beliebteste oder beste ausgebaute Fahrradgroßstadt. Also diese Themen, das ist immer wieder spannend in Frankfurt zu sehen und deswegen lebe ich auch sehr gerne dort in der Ecke.
Hoffentlich hat uns jetzt niemand aus Münster zugehört. Die würden jetzt wahrscheinlich auf die Barrikaden gehen, ja.
Ja, die haben aber nicht 700.000 Einwohner. Insofern muss es, also im Vergleich zu Berlin, München, Hamburg, ist also das Fahrradnetz in Frankfurt extrem ausgebaut.
Das stimmt, zumal ich in Münster auch total ungern Fahrrad fahre. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu deinem Thema, das ist nämlich auch Digitalisierung, auch das Gebäude der Zukunft. Wie definierst du eigentlich Smart Building? Weil Smart Building ist ja nicht neu, das gibt es schon seit Ewigkeiten. Das war mal der Heizthermostat, der irgendwie digital war oder irgendwas messen konnte. Was unterscheidet für dich heute wirklich ein intelligentes Gebäude von einem digitalisierten?
Ein Smart Building ist ein Gebäude, wo du vernetzte und lernende Systeme hast, basierend auf Sensorik und Echtzeitdaten, wo anhand von Änderungen des Benutzens des Gebäudes automatisch das Gebäude in seiner Energieeffizienz nachzieht. Ja, beispielsweise du verlässt die Räume, dann geht das Licht automatisch aus. Flächen werden lange nicht benutzt, dann wird die Temperatur vielleicht um 1-2 Grad abgesenkt. Diese Themen automatisiert und ohne, dass der Nutzerkomfort dadurch leidet, das ist für mich ein Smart Building.
Welche Rolle wird in diesem Zusammenhang die Digitalisierung deiner Meinung nach in den nächsten 5 Jahren in der Immobilienwirtschaft spielen, um genau diese Themen anzugehen?
Eine extrem wichtige. In der Vergangenheit haben wir teilautonome oder Inseln gebaut, das Zutrittskontrollsystem, die Beleuchtung, die Raumbelegung, die Sachen wachsen zusammen. Und wenn du die jetzt kombinierst, das heißt tageslichtabhängige Steuerung in Verbindung mit Präsenzanwesenheit, vielleicht das Heizungssystem durch den Raumbelegungsplan, wo du Besprechungsräume buchen kannst, auch dann schon Temperaturkurven, sogenanntes Zonieren. Wenn du das praktisch mitdenkst, dann hast du ein Riesenpotenzial in den nächsten 5 bis 10 Jahren, Gebäude aufzurüsten, dadurch Energie einzusparen und am Ende in der Gesamtkostenbetrachtung sogar kosteneffizienter zu sein, als wenn du es nicht gemacht hättest.
Das heißt, aufrüsten, du sagtest schon, das ist nicht nur für Neubau was, sondern das kann man auch im Betrieb bei einer Bestandsimmobilie relativ kostengünstig implementieren.
Wenn du es gesamthaft denkst, was wir leider häufig machen, ist blanker Aktionismus. Du hast gesagt, ach komm, dann kaufen wir ein paar Thermostate. An sich müsste man sich hinsetzen und müsste sagen, okay, was ist mein Sanierungsfahrplan? Mein Ziel ist, ich möchte in 5 bis 7 Jahren ein energieeffizientes Gebäude haben, was das Nutzenversprechen dem Nutzer erfüllt. Und dementsprechend gucke ich mir dann an, was so am Ende dann dieses Gesamtbild ausmacht und kann jetzt Teilelemente bereits in die Umsetzung nehmen, sodass ich jährlich einen bestimmten Invest mache, der aber dann nicht Inseln bildet, sondern am Ende ein Gesamtsystem bildet. Und dieses Thema Sanierungsfahrpläne, Effizienzfahrpläne fürs Gebäude durch Investitionen auf einem Zeitstrahl zu planen, das wird heute noch nicht in der Form gemacht, wie man es machen könnte.
Jetzt hast du gerade auch schon ein paar Maßnahmen erwähnt. Was ist aus deiner Sicht so aktuell die wirkungsvollste digitale Lösung im Gebäudebetrieb? Wenn du jetzt so ein Ranking machen müsstest, ja.
Wenn du die ganzen Studien siehst, die seit vielen Jahren erstellt werden, dann ist das Erste, mache den Benutzer des Gebäudes aufmerksam auf sein Verhalten. Ja, du kannst allein durch Verhaltensbewusstseinsschärfung schaffst du im Schnitt 10-12% Energieeinsparung. Und was ist dann so eine Geschichte? Ja, mach doch erlebbar für den Benutzer, was das Thema Licht anbelangt. Also tagesabhängige Lichtsteuerung ist einfach zu machen, ist nicht extrem komplex. Aber auch das Thema Temperatur. Ja, also Temperatur, wenn du ein altes Heizungssystem hast, das Heizungssystem mal zu überprüfen, dann einen hydraulischen Abgleich zu machen, das zu verbinden mit Thermostaten, die kommunikationsfähig sind und dann vielleicht noch eine Raumtemperaturmessung im Schalterdesign per Funk, kriegst du heute auch per Funk. Das kombiniert dann, hast du schon mal mehrere Sachen gleichzeitig getan. Du hast deine alte Heizungsanlage effizienter gestaltet durch den hydraulischen Abgleich und durch die Implementierung von einem Thermostat plus im Raum einstellbare Temperatur hast du schon mal ein Mini-Zoning gemacht. Und das kannst du in bestehenden Gebäuden ohne Probleme. Kannst du im Wohnbau, kannst du im Zweckbau, da bist du also eigentlich auch fast gebäudeunabhängig. Und wenn du im Immobilienbereich, im gewerblichen Immobilienbereich reingehst, das ganze Thema Lüftung. Da sind Lüftungsanlagen, die sind 20, 30 Jahre alt. Da waren Kanalventilatoren heute noch nicht auf dem Stand, über DC-Motoren energieeffizient angetrieben werden. Also allein dieses Thema, drüber die Lüftung mal nachzudenken, Luftqualität, das merkt auch wieder derjenige, der die Räume nutzt. Und wenn ich dann schon die Decke auf habe, dann vielleicht schon mal die Sensoren platzieren und mir ein Konzept überlegen, wie ich die Sensorik dann in die Steuerung irgendwann einbinden kann. Also wirklich dieses Thema einmal so tun, als würde ich eine Kernsanierung machen, die dann in Scheiben zerlegen und dann über viele Jahre die Maßnahmen einfach umsetzen, sodass sie in den Betrieb reinpasst, aber auch am Ende in meinen Kostenplan reinpasst.
Jetzt mal eine Rookie-Frage am Rande. Wenn ich so durch die Metropolen dieser Welt gehe, dann sind die Dinger alle verglast. Ich kann nirgendwo mehr das Fenster aufmachen. Die Dinger werden knalleheiß. In London gibt es ja dieses eine schöne Beispiel, wo quasi das alles so sich bündelt an einem Punkt, dass man dort nicht mehr gehen darf und der Asphalt sich auflöst. Ist das sinnvoll oder sagst du, das macht schon Sinn, dass man irgendwo mehr ein Fenster aufmachen kann, aus lüftungstechnischer Sicht?
Also wenn du, und dann, das ist wichtig, ja, es macht eigentlich Sinn, dass du das Fenster nicht aufmachst, weil du eine Störgröße reinbringst in ein System, was dann versucht, wieder gegenzuregeln. Das setzt aber voraus, dass deine Lüftungsanlage so konzipiert ist und auch dementsprechend dimensioniert ist, dass sie sinnvoll einsetzbar ist. Die Glasfassaden der 80er Jahre und 90er Jahre sind nicht die gleichen Glasfassaden, die wir jetzt hier in den 2010er, 2020er mittlerweile einsetzen. Du kannst heute Glasfassade mit integrierter PV nehmen. Du hast das Thema mit Doppelhinterlüftung der Gläser, also das Thema Wärme- und Kälterückgewinnung aus der Fassade in Verbindung mit dem Baukörper. Gibt es auch ganz tolle Veröffentlichungen von der RWTH Aachen zu dem Thema. Da kannst du also auf der einen Seite den architektonischen Aspekt reinbringen, aber die Luftqualität und auch die Energieeffizienz, die kannst du trotzdem hinbekommen. Mhm. Das widerspricht sich nicht. Also ja, das psychologische Empfinden, die Luft ist gerade nicht so gut, ich mach mal das Fenster auf. Dieser Aspekt, dieser emotionale Aspekt, der ist sicherlich nicht gegeben dann, wenn du sagst, die Fenster müssen immer zu sein und ich mache die Regelung Frischluft halt über die Regelung.
Mhm. Glaube ich, ja.
Und das ist halt so ein Thema, wenn du weißt, dass 10 Personen in einem Raum drin sind, dann kannst du die Frischluft anders gestalten. Und wenn du jetzt einen People-Counter hast, also praktisch einen Sensor hast, der erkennt, hey, da sind 10 Leute in einem Besprechungsraum, da muss jetzt aber auch für 10 Leute Frischluft rein, dann kriegst du einen anderen Effekt, als wenn du klassisch, ich nehme ja ein Beispiel, in den 80er Jahren hast du gesagt, okay, das sind x Quadratmeter, da passen 10 Leute rein, Belegungsfaktor, dicker Daumen und dann hast du eine Luftwechselzahl angenommen, die war aber statisch. Wenn du die zu klein ausgelegt hast, dann kam so dieses Gefühl, ach, Luft ist schlecht, weil du mit vielen Leuten drin warst. Machst du wieder das Thema Intelligenz rein, also Sensorik, Richtung Smart Building, dass du sagst, ich mache einen People-Counter rein, der erkennt, wie viele Leute in dem Raum drin sind, gibt diese Informationen an die Lüftungssteuerung und dementsprechend wird die Frischluft auf der Frischluftseite erhöht und die Abluft auf der Abluftseite wird synchron auch mit angepasst. Und dann hast du einen hohen Luftkomfort und hast auch energetisch einen Vorteil, weil die Wärme, die ja jeder mit sich bringt, 80 Watt im Schnitt pro Person, die brauchst du ja über die Heizungsanlage dann nicht nachsteuern. Mhm. Also ich weiß, da sind 10 Leute drin, dann weiß ich, da sind 800 Watt. Die 800 Watt kann ich mir in der Anwärmung, kann ich mir die sparen. Ja? Und deswegen ist auch dieses Thema, wie viele Leute sind im Raum, sind überhaupt Leute in dem Raum, lösen wir heute in der Technik sehr stark über Multisensoren. Dann hast du einen Sensor an der Decke, der macht praktisch die Erfassung, ist jemand im Raum, wie stark ist der Raum abgedeckt mit Personen und daran, mit diesen Informationen kannst du jetzt in der modernen Gebäudeautomation diese Informationen an die Lüftung weitergeben und kannst die Lüftung optimal einregeln.
Das heißt, auch die Sensorik wird ein bisschen gebündelt, weil früher gab es immer die Angst von, okay, zu viele Sensoren heißt auch zu viel störanfällig. Ich brauche noch mehr Leute, die das irgendwie verstehen und ich habe dann in einem Raum 80 Sensoren. Das kann man heute alles bündeln über kleinere Endgeräte.
Es gibt die Möglichkeiten, bestehende Sensoren, also Multisensorik nennt sich das, ist ein Trend, der auch sehr stark kommt. Du kannst auch teilweise das mittlerweile mit in den Leuchten integrieren, also dass du sagst, komm, es muss irgendwo architektonisch auch auf Kühl-Heizdecken draufpassen. Da gibt es schon ganz neue Konzepte. Also den Raum, wo du am Ende dann 15 verschiedene Sensoren auf der Decke hängen hast, will kein Architekt sehen, aber ist auch vom Verdrahtungsaufwand, vom Installationsaufwand ja 15 Mal, dass ich irgendwas an der Decke machen muss. Deswegen ist der Trend eher dahingehend, bündle sinnvoll bestimmte Sensorik zusammen. Manchmal macht das Sinn in großen Räumen, damit du halt vielleicht mal zwei Sensoren, Paare zu setzen. Ja, aber das machst du in der Regel in der Vorplanung.
Jetzt haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen. Bestand ist ein großes Thema bei uns. Vor allem die Zukunft des Bestands. Welche Barrieren siehst du hier und wie lassen sie sich überwinden? Also ist die Barriere eigentlich der Investor, der Eigentümer, der sagt, ich scheue das Investment, ich suche mir lieber einen günstigeren Mieter? Oder wie kann man den überzeugen?
Ich denke, es gibt zwei Trends. Der eine Trend ist, dass heute, wenn du im Neuvermietungsbereich unterwegs bist, gibt es ja viele Mieter, die sagen, okay, wie energieeffizient ist denn das Gebäude, was ich da anmiete? Der Trend geht eher zu dem Thema Stranded Assets, das heißt also Gebäude, die so energetisch schlecht sind, dass ich Probleme habe, einen Mieter zu finden, der überhaupt das Ding mieten will. Und die Lösung geht in die Richtung, dass du einen Sanierungsfahrplan versuchst aufzubauen, also einen Renovierungsfahrplan für dieses alte Gebäude machst, also kann man auch sagen, ich kaufe ein graues Gebäude und verwandle es in ein grünes Gebäude. Das sind so die Thematiken, die du gerade hast. Und da kommst du dann im Bestand an ein Thema ran, wo, ja, sind meine Pläne aktuell. Kenne ich überhaupt die Installation, was dort installiert ist? Also der Klassiker, den wir auch in einem Forschungsprojekt gerade untersuchen, zusammen mit der RWTH Aachen und der KIT in Karlsruhe. Haben wir einen Gebäudeverbund genommen, der bei uns ein Fertigungsstandort, den wir haben, 10 verschiedene Gebäude. Und die Herausforderung war, jedes Gebäude hat eine andere Art der Heizung, also von Öl über Gas, über elektrisch. Also wir haben dort alles in dem Standort drin gehabt, nichts aufeinander abgeregelt, nichts miteinander verbunden. Und dort haben wir dann praktisch über einen digitalen Zwilling, den wir gerade aufbauen, ist die Idee, dann erstmal den Ist-Zustand zu haben. Und dann kannst du in diesem digitalen Zwilling jetzt sagen, okay, jetzt tausche ich mal die Heizung aus oder ich modernisiere mal die Sensorik und bringe diese Themen rein. Und anhand von dem digitalen Zwilling und der Simulation siehst du jetzt, was bringt das sofort in der Modellierung. Mhm. Und du weißt aber dann auch, okay, der größte Nutzen bringt mir Maßnahme A. Und dann weißt du aber auch die Maßnahme, was sie circa kosten wird. Du weißt, kannst aus dem Modell jetzt die Massen entnehmen. Du kannst praktisch daraus dann eine Ausschreibung anfangen zu generieren. Und das ist total spannend. Als wir angefangen hatten, immer die Voraussetzung, ja, wie machst du einen Scan? Entwickelt sich sehr schnell. Da gibt es also in der Richtung Dienstleister, die heute dir sagen, ja, ich scanne dir im Prinzip das Gebäude und dann das ins Modell. Herausforderung ist, dass du die thermische Simulation in dem Modell machen kannst, dass du die elektrotechnische Simulation, die Lüftungssimulation in dem Modell machen kannst und dass du vielleicht Produktionsmittel, wenn das ein Produktionsbetrieb ist, sagst, okay, was ist denn, wenn ich die Maschinen anders anordne? Ja, dass ich vielleicht Abwärme von der einen Maschine verwenden kann für einen Prozessschritt, wo ich Wärme brauche. Also diese ganzen Themen, die kannst du halt in der digitalen Simulation machen. Voraussetzung ist, du hast einen digitalen Zwilling und der Weg dahin, der ist noch etwas steinig.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Digitaler Zwilling, BIM, sind mehr als Buzzwörter. Trotzdem haben sie so in gewisser Weise Akzeptanzproblem oder ein Verständnisproblem. Ich kann es gar nicht genau definieren. Wie siehst du gerade das Thema BIM und digitaler Zwilling?
Das Thema BIM, wenn du mal zurückguckst, reden seit 20 Jahren über BIM, deswegen ist der Begriff für mich ein bisschen abgenutzt. Für einen Hochbau funktioniert der wunderbar. Also wenn du heute eine Brücke hast, Autobahnbrücke, die gebaut werden muss, also Hochbau oder Tiefbau in 3D, digital abgebildet, wunderbar. Jetzt hat aber so ein Baukörper ja ein Thema, er ist statisch. Ja, und der Baukörper in seinen Grundzügen, der ändert sich auch nicht in 25 Jahren drei- oder viermal. Der technische Innenbau, der macht das. Also deswegen rede ich lieber vom digitalen Zwilling. Und dort haben wir festgestellt, normativ, da muss noch ein bisschen was getan werden. Also praktisch, heute, du kennst ja von Architekten das Thema Raumbuch, was ja eigentlich Projektbuch heißen müsste, aber der Griff ist Raumbuch, die 6070, die VDI 6070. Und in der VDI 6070 ist ja eigentlich beschrieben, alles, was so dein Gebäude an Funktionalität am Ende leisten soll, wenn es dann fertig gebaut ist. Und dieses bräuchtest du erstmal digital, weil heute ist das tatsächlich ein Buch. Also wenn du guckst, welche Quadratmeter an Papier du für so ein Bauvorhaben von einem Immobilie, für so eine Gewerbeimmobilie hast, das ist schon irre. Und wenn du jetzt aber ein digitales Raumbuch hättest, hast du ja im Hinterkopf schon, dann gibt es ja ein digitales Modell. Also bist du in der Vorplanung, wo du beginnst du ja eigentlich dann schon mit dem digitalen Modell. Und dann bist du bei diesem Prozessgeschichte, weil BIM ist ja eigentlich ein Prozess. Das ist ja eigentlich nicht ein Tool, es ist keine Software, es ist ein Prozess. Und dieser Prozess sagt einfach nur, während ich die Planung mache, stimme ich mich immer wieder untereinander ab, dynamisch, um das zu erfüllen, was der Nutzer am Ende von diesem Ding haben möchte, von dem Gebäude haben möchte. Und der Prozess an sich ist gut beschrieben, auch mittlerweile auf internationaler Ebene als im ISO-Bereich gut verankert. Der TGA-Bereich, das ist der Punkt, wo wir gerade mit verschiedenen Initiativen auch auf IEC und ISO arbeiten, aber vor allem auf VDI, also auf deutscher Seite, eine Menge Grundlagen generieren, damit genau das stattfinden kann, nämlich, dass du so einen digitalen Zwilling auch im Bestand machen kannst oder auch im Neubau.
Okay, das wäre meine nächste Frage. Ich bin fiktiv, bin ich Eigentümer mehrerer Bestandsobjekte. Welchen Hebel siehst du, um vor allen Dingen das Thema Energieeffizienz messbar zu steigern?
Das fängt ja damit an, wenn du, angenommen, du hättest jetzt, machen wir einfach ein Beispiel, du hättest, wärst eine Bäckerei, du hättest deine 30 Verkaufsstellen, dort hast du ein paar Backöfen stehen. Und wenn du jetzt über diese 30 Backöfen, also über diese 30 gleichartigen, immer ein bisschen anders geschnitten, weil es gibt ja nie zweimal dasselbe Gebäude in Deutschland, immer ein bisschen anders geschnitten, auch vielleicht mal mit zwei Backöfen, mal mit einem Backofen. Aber du weißt im Prinzip, was du da drin stehen hast. Und du hättest jetzt für diese 30 deine Energiedaten, also Wasser, Gas, also alle Daten, ne? Multi-Energy, neudeutsch. Mhm. Wenn ich diese Daten jetzt hätte und ich hätte die alle in einer gemeinsamen Software drin, könnte ich ja die Gebäude miteinander vergleichen und könnte über den Vergleich feststellen, dass eigentlich 29 Niederlassungen in der gleichen Art und Weise funktionieren, aber eine sticht hervor. Und die eine, die hervorsticht, da könnte ich jetzt sagen, die schaue ich mir jetzt genau an und da ist vielleicht eine kaputte Heizspirale in einem von den Backöfen drin. Da ist vielleicht in der Kühlung dringend eine Wartung notwendig, damit die, das Kühlhaus halt wieder richtig funktioniert. Da ist vielleicht ein Motor, der am Sterben ist und deswegen einfach mehr Strom kompensiert. Und ich muss einfach nur ein Gerät austauschen. Also ich bekomme eigentlich dieses Thema Neudeutsch Predictive Maintenance, also vorbeugende Instandhaltung, könnte ich über die Energiedaten bekommen. Ich könnte eine Idee bekommen, wo ich vielleicht mal nach einem Backofen, weil er schon abgeschrieben ist, ein neues Gerät kaufe, was energieeffizienter ist. Ich bekomme also Ideen, wie ich sinnvoll investiere, um meine Betriebskosten senken zu können, weil häufig ist Energie ja auch Kosten. Und wenn jetzt die Einsparungen höher sind als die Kosten, ist das für dich ja betriebswirtschaftlich sogar ein Gewinn. Und es gibt einige Dienste, einige Themen, die du über diese Vergleiche machen kannst, wo das passiert. Ein Beispiel, Bürogebäude in Deutschland, haben wir so ein kleines Überwachungstool, Software-Tool, oben auf die Gebäudeautomation draufgesetzt. Kosten für die Implementierung waren damals 60.000 Euro, war vor 2-3 Jahren. Der hat im ersten Betriebsjahr 500.000 Euro eingespart, weil dabei rauskam, dass die gesamten Regelungen falsch eingestellt sind. Und durch diese Predictive Maintenance, also durch nennt sich bei uns Building Advisor, der guckt halt rein, vergleicht tausende von Gebäuden, die hinten dran in der Datenbank miteinander anonym und stellt dann fest, Moment mal, also eigentlich das, was da installiert ist, das müsste eigentlich ganz anders funktionieren, das funktioniert schlecht. Das muss angeguckt werden und ich habe eine Vermutung, was es ist. Da müsste mal eine Wartung durchgeführt werden. Dafür brauche ich folgende Teile. und gibt dann unserem Servicetechniker sogar die Vorschlagsliste, nimm mal folgende Teile mit, fahr auf die Anlage und tausch mal bitte die Teile aus. Also dieses Monitoring, was du dann versiehst mit einem maschinenlernenden Logik und der Vergleichbarkeit dann der Gebäude, die du dann dort auch mit reinnimmst, also den Bestand der Gebäude, die du in dieser Plattform drin hast, die ermöglichen dir dann wieder sinnvolle Investitionen zu machen, auf der einen Seite deinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren und auf der anderen Seite deine Kosten zu senken.
Ja, jetzt will ich Bäcker nicht zu nahe treten, aber es ist wahrscheinlich auch nicht deren Kernkompetenz, ihre ganzen Betriebe energetisch zu screenen. Ist das oftmals so der Flaschenhals, wo ihr sagt, da habt ihr auch einen Riesenbedarf oder seht ihr einen Riesenbedarf quasi an Beratungsleistung erstmal, bevor die Technik zum Einsatz kommt?
Das ist ein sehr guter Punkt. Das Thema Energieberatung, was wir vor 20 Jahren in Deutschland gestartet haben, war eine gute Idee. Nur vor 20 Jahren ging es einfach, hau einfach Dämmung drauf, schmeiß die Fenster raus und schon bist du fertig. Dieses Thema technische Energieberatung, das ist ein Thema, wo noch zu wenig Angebot am Markt existiert, was aber mittlerweile auch gefördert wird und wo ein riesiges Potenzial drin ist, in der Kostensenkung, CO2-Reduktion für die Betriebe, aber auch dann mit einem gesellschaftlichen Effekt, weil wenn du CO2 reduzierst, hast du ja auch das Thema Treibhausgas und Erwärmung wieder mit in der Richtung was getan. Ne? Ja, wir beschäftigen uns, wir bieten auch dort Weiterbildung mittlerweile an. Wir haben sogar einen Mitarbeiter, der sich intensiv kümmert um Energieberater, die Fragen in der Richtung haben und sagen, technisches Monitoring, was kann ich tun, wie kann ich das machen? Da sind wir also in einem der zwei Verbände sehr stark aktiv und lernen auch dadurch natürlich von diesen Energieberatern, was brauchen sie, was sind die Problemstellungen und was müssen wir bei uns in der Dokumentation anders machen, was müssen wir vielleicht auch zukünftigen Produkten mitgeben, damit es noch besser funktioniert. Aber vollkommen richtig, das Thema Energieberatung, technische Energieberatung, TGA-Beratung, um Energie einzusparen, ist ein Riesenfeld. Da kann man auch noch mehr tun.
Absolut, ja. Gibt es aus deiner Sicht besonders innovative Projekte im Bereich CO2-neutrales Bauen, die so als Vorbilder dienen könnten?
Ja, lass uns mal einen EUREF Campus als Beispiel nehmen. Der EUREF Campus in Düsseldorf, der jetzt sukzessive bezogen wird. Der erste Bauabschnitt haben wir ja demnächst auch große Eröffnungsfeier Anfang September. Der ist so konzipiert worden, da hat man praktisch von vornherein gesagt, was ist denn der Standort, was gibt dieser Standort her? Und neben dem Standort ist ein Teich, Löschteich vom Flughafen, viel Wasser drin. Und da kam dann einer von den Ingenieuren drauf, Moment mal, wenn da viel Wasser drin ist, dann habe ich ja dort eine Temperatur. Und wenn ich in 8 Metern diese Temperatur nehme, die ist im Winter und im Sommer nahezu gleich. Und diese Temperaturdifferenz, warum nehme ich die nicht für eine Wärmepumpe? Und versorge so das Gebäude mit Wärme und Kälte. Und dadurch habe ich natürlich den Effekt, dass dieses Gebäude, also jetzt nicht nur dadurch, sondern auch durch ein paar andere Maßnahmen, Photovoltaik in der Fassade, das Thema Monitoring und Gebäudeautomation gesamthaft gedacht, dadurch ist dieses Gebäude CO2-neutral.
Super spannend, ja. Und demnächst auch eure Deutschlandzentrale.
Genau, da ziehen wir auch ein und du kannst also heute, wenn du rechtzeitig genug dort anfängst, gibt es heute auch bezahlbar, also auch ganz wichtig, ne? Also das, was da gemacht ist, ist jetzt nicht, ja, da haben sie halt viel Geld ausgegeben, damit sie mal so CO2-neutral was hinstellen. Nein, du kannst heute von den Baukosten her, wenn du das gesamthaft denkst, als Gesamtmodell denkst, kannst du das auch kosteneffizient hinbekommen. Und wenn du es dann auf die Lebenszeit von so einem Gebäude siehst, 25 Jahre, 50 Jahre, was auch immer du rechnen möchtest, dann hat das natürlich einen riesen Charme, weil Betriebskosten, die habe ich den ganzen Nutzungszeit über. Und wenn die niedrig gehalten wären, dadurch, dass ich halt keine Energie in Unmengen verbrauche, sondern die über das Gesamtsystem erzeugt wird, total spannend.
Kannst du was zur Standortentscheidung sagen? Also warum es der Standort wurde? War es das Gebäude oder war es der Flughafen oder weil ihr so stark daran beteiligt wart?
Der Standort hat mehrere Gründe gehabt. Wir sind ja eigentlich nur 4 Kilometer weitergezogen. Ja, wenn du einen Standort hast mit mehreren 100 Mitarbeitern, dann überlegst du schon, okay, das sollte irgendwo in der Nähe sein. Und dann kommen verschiedene Faktoren dazu. Dann kommt auch dazu, ist da irgendwo Verkehrsanbindung. Und wenn du guckst, dieser Standort ist ja gesamthaft gedacht. Du hast eine sehr gute Nahverkehrsanbindung. Bedeutet, weniger Mitarbeiter müssen mit dem Auto kommen. Und wenn du Reisende hast, durch den ICE-Bahnhof, hast du eine sehr gute Fernverkehrsanbindung. Also ich denke, dieses Standort musst du aus mehreren Gesichtspunkten denken. Aus einer Seite der Anbindung und aus der anderen Seite natürlich findest du einen Bauherrn, der Ideen mitmacht, der so eine gesamthafte Planung auch spannend findet, weil du musst am Anfang in die Planung mehr Geld reinstecken. Ja? Die du dann aber in der Ausführung später wieder rausbekommst. Es verschiebt sich also die Planungsleistung. Heute ist in der Regel, ich plane am Anfang sehr wenig. Oder wie ein Architekt mal zu mir sagte, so eine Baustelle, die muss entstehen, finde ich für die TGA nicht unbedingt so den richtigen Ansatz. Also wenn du am Anfang mehr Planungsaufwand reinsteckst, in den Gesamthaft Richtung Gebäudeautomation, Energieeffizienz, Fassadensimulation, dann holst du das später wieder in eingesparten Kosten rein, weil du dann in der Ausführung das Thema Ausführungsänderungskosten in dem Maße nicht hast. Und das ist halt die Herausforderung. Wenn du klassisch denkst und viele Projektentwickler klassisch, die sagen halt, naja, das machen wir dann kurz vor der Ausführungsplanung.
Ja, die haben natürlich noch einen Banker hinten dran und so, ne? Das ist dann wieder Finanzierungsthematiken und so, ja.
Ja, wobei, wenn du heute so Frankfurt Hochhäuser nimmst, so ein Hochhaus heute werden in der Regel von drei Banken finanziert, häufig eine internationale Bank. Und die sagt dann, ich hätte gern einen digitalen Zwilling als Bild, wenn das Ding übergeben wird, ansonsten finanziere ich dich nicht. Also der Druck kommt auch teilweise von den Banken hier da rein, zu sagen, bitte mach doch mehr in der Vorplanung, damit es hinten raus keine Kostenexplosion gibt. Und in Summe dann das, was dort steht, über Jahre hinweg besser nutzbar ist, energetisch besser aufgestellt ist. Also ich sehe gerade ein Umdenken in dem Sektor.
Zu Recht, ja. Jetzt, ich bin gerade von der Wanderung wiedergekommen. Ich bin einmal quer durch die Alpen gewandert, zu Fuß, und habe quasi jemanden kennengelernt von EWE. Der plant Energienetze. Ja, das war super spannend und super komplex. Ich habe nur die Hälfte von dem verstanden, was er tut. Trotzdem die Frage, welche Trends siehst du gerade im Markt für Gebäudeautomation und auch Energieverteilung? Weil das ist ja ein wesentlicher Faktor heutzutage.
Wenn, ich möchte so beschreiben, wenn das Gebäude sich mit dem Netz unterhalten kann, dann bist du in der Lage, auch die Netze anders zu fahren. Und diese Digitalisierung der Stromnetze mit der Kommunikation des Gebäudes, das sind die Themen, die wir in den letzten Jahren technologisch entwickelt haben und die auch sukzessive in Deutschland kommen. Wenn du diesen Paragraph 14a nimmst, dieses ominöse Ding, das geht genau in die Richtung. In der Mittelspannung hattest du schon immer, also wenn ich ein Stahlwerk wäre, dann hätte ich schon immer das Thema Fahrplan an den Energieversorger geschickt. Aber mit den Techniken und Digitalisierung und IoT ist es möglich, dass ich zum Beispiel den Strombedarf von einem EUREV-Campus einem Stadtwerk melden könnte. Und das Stadtwerk könnte dementsprechend dann wissen, okay, morgen brauche ich für den EUREV-Campus mehr Energie als sonst. Ist das für in meinem Netz ein Problem? Muss ich da vielleicht bestimmte Maßnahmen einleiten, dass das kein Problem wird? Und dieses Digitalisieren und dieses dann praktisch Simulieren, das ist momentan, wo die Energieversorger massiv drüber nachdenken, wie sie das bei sich zu Hause umsetzen. Und wo es aber Software am Markt gibt und auch schon Systeme am Markt gibt, die das hinbekommen können. Und wir werden nächstes Jahr, also zum Beispiel Stromnetz Berlin ist da sehr stark unterwegs in der Richtung, was dieses Digitalisieren des Netzes anbelangt, Digitalisierung des Niederspannungsnetzes, also dort die neuen Techniken nutzen zu können, um genau das zu tun, ein Netz nicht zu überlasten, ein Netz betriebswirtschaftlich gut fahren zu können. Und am Ende halt diesen Energienetzausbau, den wir gerade haben, zu fördern. Kannst du auch so sehen, wenn du es nicht tust, landest du in den Niederlanden. Beispiel aus den Niederlanden, die haben in ihrer Netzkarte, sind die rot oder orange. Was heißt das? Du kannst keine Leistung mehr zubauen. Jetzt bist du Industriebetrieb, hast dort Maschinen, willst eine neue Halle bauen mit zwei neuen Maschinen, brauchst mehr Strom, mehr Anschlussleistung. Dann sagt dir der Energieversorger, ja, so 2032 können wir drüber reden. Das ist das Horrorszenario. Und deswegen finde ich es gut, dass wir klare Regulatoriken in Deutschland eigentlich da haben, dass wir eine klare Idee haben, wie sowas funktionieren kann und dass wir sehr viele heute auch schon in Deutschland haben, die handeln, die also nicht warten, sondern praktisch schon auch in die Umsetzung gehen.
Ist der Druck, dieser Handlungsdruck auch da, weil Investoren und Nutzer den ausüben? Also man hat so das Gefühl, ESG ist gerade so eine kleine, seine Hypewelle ist so ein bisschen abgeebbt, aber trotzdem bleibt das Thema Energieeffizienz ja, das bleibt ja da. Das wird ja nicht auf einmal verschwinden. Ja?
Nein, nein. Also du hast recht. Also auf der einen Seite haben wir durch diese Nachhaltigkeitsthemen, ESG-Reporting, auch ein Bewusstsein geschaffen. Die Leute haben sich mehr mit diesen Themen beschäftigt. Es ist ein besseres Verständnis dafür da. Und somit kommen mehr und mehr Bauherren, Mieter, Nutzer von Gebäuden genau dahin und sagen, okay, ich möchte es aber trotzdem haben. Also nicht nur, weil das irgendwo da beschrieben wird als Gesetz oder als, sondern dass wirklich ich das haben möchte, weil ich sehe den Nutzen da für mich drin. Ich sehe den Nutzen einmal gesellschaftlich, ich sehe ihn aber auch für mich in den zukünftigen Kostentransparenz und Kostenkalkulation. Das wird schon mehr. Hätte es diese ganze Diskussion nicht gegeben oder wären wir nicht auf dem Stand, wo wir heute wären, dann hätten wir auch nicht schon diese Grundlage von Leuten, wir würden auch das Gespräch zum Beispiel so nicht führen zusammen. Da ist viel in Bewegung gerade.
Absolut. Ich bin Bestandshalter von mehreren Gebäuden und die sind relativ heterogen. Wie sieht für dich so der ideale Gebäudebetrieb der Zukunft aus? Also wie funktioniert das zukünftig? Sitze ich mit meinem Laptop zukünftig im Café mit einem Chai Latte und kann quasi alle meine Gebäude screenen? Die sind alle mit Sensorik ausgestattet und wie sieht so für dich die ideale Zukunftsvision aus?
Also das, was du beschreibst, ist genau das. Du hast einen Überblick über deine Gebäude auf deinem Handy. Vielleicht kriegst du auch nur noch die Störmeldung, dass du da nicht dauernd rumsurfst in deinen Gebäuden, sondern eigentlich meldet sich, ruft das Gebäude bei dir an, sagt, es geht mir nicht gut, du, guck doch mal gerade, schick mal einen Handwerker vorbei, es muss was gemacht werden. Also dieses Proaktive aus dem System heraus, durch die Nutzung verursacht, das ist machbar. Das ist heute schon mit der Technologie, die wir heute schon zur Verfügung haben, machbar und machen einige Kunden von uns bereits auf ihren Objekten. Du entlastest damit die Instandhaltungsmannschaft und entlastest auch dich, weil du sagst, ja, Chai Latte trinken ist doch schöner, wenn das Handy daneben liegen hast und wenn es dann halt vibriert, nimmst das Handy in die Hand, guckst, aha, Gebäude 15, gehst in das Gebäude rein, aha, okay, ich habe eh einen Wartungsvertrag, löst die Wartungsauftrag aus, indem du vielleicht einfach auf den Touchscreen nur drauf drückst. Und das geht heute schon über zum Beispiel Planon. Planon hat eine App entwickelt, wo die Gebäudeautomation rein synchronisiert wird, wo du praktisch dann in der Facility Management Software hast du deine ganzen Wartungsverträge. In der Gebäudeautomation hast du den Ist-Zustand, was gerade passiert. Und wenn dort etwas passiert, was außergewöhnlich ist, wird automatisch dann die Message abgesetzt in deine Facility Management Software und dann hast du eine Oberfläche, musst nicht in 15 Systemen rumgraben. Du hast eine Oberfläche, da sind alle deine Informationen drauf, du wirst proaktiv angetriggert und die Komplexität für den, der vorm Bildschirm sitzt, wird geringer.
Ja. Wie groß schätzt du den Aufwand ein, um genau diesen Zustand hinzukriegen?
Der wird eigentlich von Jahr zu Jahr geringer. Weil durch die offenen Protokolle, die immer mehr in den Subsystemen einziehen und die Standardisierung, die gemacht wird, dass also diese Kommunikation untereinander möglich ist, das wird eigentlich von Jahr zu Jahr besser. Hättest du das vor 30 Jahren machen wollen, wäre das einmal zum Mond und zurück gewesen. Nicht nur von den Kosten, auch von der Zeit. Wenn du das heute, ist das eigentlich eine Frage, wie alt ist deine Gebäudeautomation? Wenn du also eine neuere Gebäudeautomation hast, gibt es schon diese Möglichkeiten jetzt. Ja. Und vom Aufwand, vom Kosten, vom Verständnis sind wir eigentlich bestrebt, auch speziell als Schneider Electric bestrebt, in den letzten Jahren die Komplexität aus dem System rauszunehmen und nicht noch mehr Komplexität reinzubringen. Das heißt die Bedienung, die Programmierung, die Inbetriebnahme, das Planen, also Planen, Bauen und Betreiben in der digitalen Art und Weise, das stärker in den Vordergrund zu kriegen, das ist eigentlich so ein Leitthema von uns.
Zum Schluss noch ein paar persönliche Fragen, die mich natürlich auch interessieren. Wenn du hast viele Projekte gemacht auf der ganzen Welt, welche waren für dich ganz persönlich die bedeutendsten und vielleicht auch die herausforderndsten Projekte der letzten Jahre und was hast du aus diesen gelernt? Was hast du damit genommen?
Also das herausforderndste Projekt der letzten Jahre ist gerade zu 3/4 fertig. Das ist das Fonds in Frankfurt. Die Herausforderungen dabei waren, 4 Hochhäuser zum selben Zeitpunkt hochzuziehen. Und dieses Thema Gebäudeautomation, Energiemanagement, Benutzerführung gesamthaft dann auch im Planungsprozess zu begleiten und zu unterstützen. Was habe ich daraus gelernt? Daraus habe ich gelernt, dass solche Projekte heute machbar sind. Also wir reden nicht mehr über einen PowerPoint-Satz oder über eine geschönte Präsentation von etwas, damit ich marketingmäßig was zu erzählen habe. Wenn du heute die richtigen Leute sich zusammensetzt am Anfang von so einem Projekt, dann mit dem richtigen Projektentwickler, der die richtigen Fragen stellt und die richtigen Ideen auch für sich formuliert, dann kannst du heute Gebäude bauen, die das erfüllen, was wir bis 2045 machen wollen, energieeffizient, nach Möglichkeit Zero-Energie, vielleicht sogar mehr Energie produzieren zu bestimmten Zeitpunkten, als sie verbrauchen, bei hohem Nutzerkomfort und das alles bezahlbar. Und wie gesagt, das ist eins von den schönen Projekten und ein anderes Projekt, was auch ich total faszinierend finde, ist eine Batteriefabrik mit einem Power-SCADA obendrauf, wo am Anfang nicht 100% klar war, ob das überhaupt geht. Und wo wir eine Berechnung gemacht haben und sagen, dass wenn man das so macht, das geht. Und das finde ich total spannend. Also Simulationswerkzeuge heute zu haben, mit denen du praktisch schon in der Planung bestimmte Sachen ausrechnen kannst, simulieren kannst, wo du in der Vergangenheit gesagt hast, naja, komm, wir gehen ins Risiko ein, dann hast du es gebaut und im Betrieb hast du dann festgestellt, es wird eng. Ja, und hast aber trotzdem hingekriegt. Also mittlerweile fühle ich mich da wesentlich wohler, weil es halt auch mehr Werkzeuge gibt, die einfacher zu bedienen sind.
Du sammelst Hochhäuser, das Fonds gehört offensichtlich dazu. Zumindest hast du das im Vorgespräch erzählt. Was verbirgt sich dahinter und was fasziniert sich daran?
Was mich fasziniert, ich bin beruflich 1995 da reingerutscht und was ich total an diesen Gebäuden faszinierend finde, ist die Technik. Ja, und aber auch die Menschen, die es möglich machen. Ne? Also ich total faszinierende Menschen, die du auf diesen Baustellen kennenlernst, die solche Baustellen managen und im Griff behalten, aber auch dann die Nutzungsmöglichkeiten von so einem Gebäude. Ne? Weil du hast ja eine geringere Flächenverdichtung, anstelle in die Breite baust du in die Höhe und dann trotzdem ein Erlebnis zu haben, wo du eine Qualität im Gebäude erlebst, wo du denkst, nee, das kann nicht sein. Ja? Und das finde ich total faszinierend und auch zu sehen über die vielen Jahre, wie so ein Gebäude in sich lebt. Also so ein Hochhaus ist ja schon fast ein kleines Minidorf und wie sich dieses Minidorf in den Jahren entwickelt und dann weiterlebt, ist total faszinierend.
Hast du ein Lieblingshochhaus?
Ach du, das ist immer das Letzte, was ich gerade gemacht habe, weil momentan ist das vor, weil da sind Sachen wieder umgesetzt worden, die sind absolut genial, ja. Und das ist das Schöne daran, das nächste Projekt wird sich vielleicht wieder einer überlegen, so was kann ich noch besser an dem Projekt machen. Und deswegen sind diese Hochhäuser für mich total spannend und deswegen zu einer Leidenschaft geworden.
Und so ein Burj Khalifa, wird der dich mal reizen?
Nee, eigentlich nicht du, weil es gibt so eine magische Höhe beim Hochhaus. Wenn du über 249 Meter hoch gehst, fängst du an mit Highspeed-Aufzügen, du hast eine ganz andere Pumpentechnik drin, kriegst ein ganz anderes Kostengerüst hin. Viele von diesen Hochhäusern, die in Asien gerade gebaut werden, ist eher mein Boot, mein Auto, ja, als wirklich kosteneffizient Fläche nutzen für einen Bedarf. Deswegen wirst du auch momentan in Frankfurt niemanden finden, der sagt, ich baue über 249, 250 Meter, weil das betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll.
Ich stand mal auf der Baustelle des Burj Khalifas und ich fand schon absurd, dass man da ja tonnenweise Trockeneis irgendwie in den Beton kippen musste, damit der oben noch flüssig ankommt. Das fand ich schon ziemlich absurd. Ja.
Ja, und noch absurder ist, dass du ja, und ist ja noch absurder, dass du kannst einen Teil vom Gebäude gar nicht nutzen, weil im Betrieb dann die Windlasten festgestellt worden sind, sodass du ab 440, 450 Meter irgendwo die Wohnungen, die da geplant waren, kannst du gar nicht, weil der Wind so extrem ist. Also deswegen bewusst gesagt, es soll ja Sinn machen. Ja, nicht alles, was in der Welt gebaut wird, ist auch sinnvoll.
Fast ein Schlusswort. Das Schlusswort ist trotzdem wie immer meine letzte Frage, nämlich was wünschst du dir von der Politik und auch der Immobilienbranche?
Von der Politik eine klare Ziel- und Richtung und dann auch eine Planungssicherheit. Ja, wir haben in den letzten Jahren ziemliches Auf und Ab gehabt, was Planungssicherheit anbelangt und ein bisschen mehr auf den Sachverstand achten als auf den Populismus. Das heißt, Energieberatung, so wie wir es vor 30 Jahren mal angefangen haben, ist eine super Idee. Sie sinnvoll in Bereichen zu fördern, ist auch eine super Idee. Wenn es mal Dinge gibt, die sich von alleine rechnen, brauche ich es nicht fördern. Da die Förderung bitte wegnehmen. Aber klare Rahmenbedingungen, die mal über 3 bis 5 Jahre mal konstant halten, damit die Leute eigentlich wissen, in was sie investieren sollen und wie sie ihr Geld ausgeben sollen. Aber es gibt sehr viele, die Investitionen zurückhalten, weil sie sagen, ja, wie ist es denn jetzt? Wie ist denn jetzt die nächsten 3 bis 5 Jahre? Ist das überhaupt sinnvoll? Und genau das würde ich mir wünschen von der Politik, da die Rahmenbedingungen klar und konstant zu setzen und auch dieses CO2-Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren.
Das haben mir viele meiner Gesprächspartner gesagt. Hast du denn das Gefühl, dass mit der neuen Bundesregierung da auch mehr Drive reingekommen ist?
Ja und nein. Du führst bestimmte Diskussionen, die du dachtest, die wären klar, die werden wieder neu aufgerollt. Wichtig ist, dass man Schritt zurückgeht. Und wenn man mal guckt, zum Beispiel das Thema Energieeffizienz, das war, glaube ich, 2014, der Vorläufer vom GEG, der hat schon die richtige Richtung gemacht. Also sprich, ich bin zuversichtlich, dass wir das gelöst bekommen. Wir bieten auch immer wieder an, über Verbände, persönlich auch als Unternehmen, dort mal Leute zu beraten und auch Ideen zu geben. Ja, und ich glaube, dass wir in den nächsten 2, 3 Jahren spannende Zeiten haben werden. Ganz einfach, weil auch neue Technik kommt. Ich habe mir gerade wieder eine neue Pumpentechnik angesehen, wesentlich effizienter. Also die Innovation, die Innovationskraft, die auch gezielt zu fördern weiterhin in Deutschland, das ist eine Sache, die würde ich der Politik auch stark anraten. Das Thema Innovation für die deutsche Volkswirtschaft, Energieeffizienz eigentlich als Exportmöglichkeit zu sehen, dort gezielt Statements zu machen, ich glaube, das würde uns gut tun.
Das ist doch ein perfektes Schlusswort. Lieber Markus, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch.
Ja, André, danke für die Einladung.
Das war sie, unsere Folge mit Markus Hettich von Schneider Elektrik. Sollten Sie weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Schneider Elektrik suchen, dann finden Sie diese auf der Homepage www.se.com. Und können Sie nicht genug von unserem Podcast bekommen, so können Sie jederzeit weitere Folgen abrufen unter www.immobilienmanager.de oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bis dann!